Queergelauscht.
Der Podcast über queere Literatur und mehr.
Von Sarah, Tati und Jora.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Queergelauscht. Mein Name ist Sarah.
Und ich bin Jora.
Und bei uns ist die Dark-Fantasy-Autorin Kaya Ebert zu Gast, mit der wir in dieser Folge über ihr neuestes Buch Klinge und Blutmagie reden wollen. In dem Buch treffen der Schwarzmagier Nino und Kjeld, ein Krieger der Inquisition, aufeinander. Kjeld hat gerade seinen Freund und Partner im Kampf gegen einen sehr mächtigen Dämon verloren und denkt nur noch an Rache. Doch für diese ist er auf die Hilfe von Nino angewiesen, dessen Schwarzmagie Kjeld verabscheut. Können sie es schaffen, ihre Differenzen zu überwinden und zusammenzuarbeiten, um den Dämon zu besiegen? Denn eine bloße Berührung von ihm lässt einen Menschen zu Staub verfallen. Ein spannendes Buch, das kann ich schon mal sagen. Und Kaya, schön, dass du da bist.
Ja, moin. Ich freue mich auch total, dass ich hier bin. Vielen Dank für die Einladung.
Ein sehr spannendes Buch. Und was ich gleich vorneweg anmerken möchte, ist, bei unserem Podcast ist es ja so, man sieht leider keine Bilder. Aber dieses Cover von dir ist mir sofort ins Auge gesprungen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf aufmerksam wurde, aber auf jeden Fall dachte ich mir so, boah, sieht das geil aus. Das Buch muss ich lesen. Ich kannte keinen Klappentext. Nichts, aber ich dachte mir so, wow, das sieht toll aus. Vielleicht magst du es einmal für unsere ZuhörerInnen beschreiben. Das ist ja, ich überlege gerade, wie man den Stil nennen könnte, aber auf jeden Fall, wir haben ja Schwarzmagie und Inquisition, die das Licht darstellt, also auch so dunkle Figur, heller Krieger, ja.
Ja, gerne. Also erstmal muss ich sagen, das Cover ist von der Coverdesignerin Franziska Stern. Als Cover Dungeon ist sie gern mal unterwegs oder Cover Dungeon Rabbit. Ich finde, sie ist auch absolut genial und das ist eins meiner Lieblingscover und ich bin total froh, dass sie das für mich und für diesen Roman gemacht hat. Also vielen Dank hier nochmal, Franzi, für die ganz tolle Arbeit. Ja, also man sieht auf der linken Seite Kjeld, den Inquisitor, ein Mann mit dunkelbrauner Haut und mit weißem Umhang und einem großen Schwert bewaffnet. Links, mein Gott, das stimmt nicht, das ist falsch. Ne? Links sieht man Kjeld, rechts sieht man Nino nochmal von vorn.
Ich habe auch gerade überlegt, wie es war.
Ich habe es vor mir liegen, aber links und rechts ist auch dann noch so eine Sache. Also links sieht man Kjeld, den Inquisitor, mit weißem Umhang und mit einem großen Schwert bewaffnet. Und rechts sieht man Nino, den Schwarzmagier, in seiner schwarzen Robe mit einer kleinen Fledermaus dabei. Und er wirkt offenbar irgendeine Art von Magie, die so blutrot leuchtet.
Genau, und das ist auch nicht so klar gezeichnet, sondern so ein bisschen, weil ist schwer zu beschreiben, leicht verwaschen. Also nicht, dass man alles klar deutlich erkennt, aber trotzdem gerade dadurch diese Stimmung einfach rüberkommt. So diese beiden Seiten, die sich eigentlich abstoßen, aber doch irgendwie miteinander verschmelzen. Absolut genial. Also auch von mir ein großes Lob, wow, für dieses tolle Cover. Also wirklich.
Ja, ich musste auch, also ich habe solche Bilder bei Franzi gesehen und wusste sofort, ich muss sie unbedingt anfragen als Coverdesignerin. Die hat genau den Vibe drauf, den ich für mein Cover wollte.
Ja, ich kann mich dem Gesagten einfach nur anschließen. Ich könnte stundenlang auf dieses Bild drauf gucken und würde wahrscheinlich vergessen, anzufangen zu lesen. Ja, kommen wir doch mal zu den Protagonisten. Die haben ja echt ungewöhnliche Namen. Wie bist du denn auf die gekommen?
Ja, also ich sollte vielleicht erstmal dazu sagen, dass Kjeld Jäger hier, wo ich wohne, also ich wohne ja in Kiel in Norddeutschland, also hier ist es überhaupt kein ungewöhnlicher Name. Wenn sich zu meinen Kursen, also ich gebe Kurse hier an der Uni, eine Person anmelden würde, die Kjeld Jäger heißt, dann wäre das hier absolut nicht aufsehenerregend. Das würde mich nicht wundern. Also tatsächlich kenne ich diesen Namen, also den Namen Kjeld kenne ich aus meinem Umfeld. Und naja gut, der Nachname Jäger ist jetzt auch nicht so selten. Wozu ich sagen muss, die Personen, die für die Inquisition arbeiten in diesem Roman, haben alle so Namen in der Art wie Jäger, Richter, Zänker und so weiter. Also so ein bisschen deutsch und leicht aggressiv angehaucht zum Teil.
Die Nachnamen ja, aber die Vornamen sind ja dann schon mal wieder ein bisschen anders, ne?
Ja, die sind auch alle entweder so nordisch oder auch eben deutsch oder auch so ein bisschen altdeutsch, wie Arendine zum Beispiel.
Genau, ja.
Ja, genau. Also darauf habe ich geachtet beim Schreiben. Daraus mache ich mir immer so einen kleinen Spaß, dass die Leute, die irgendwie mit mit bestimmten Dingen in Verbindung stehen, dass die auch so ein bisschen ähnliche Namen haben, damit man sie zuordnen kann.
Aber ich bin ja selbst, habe ja selbst eine Zeit lang oben im Norden gewohnt und also mir ist der Name Kjell tatsächlich nicht so oft über den Weg gelaufen. Das ist sehr faszinierend.
Ja, der ist, glaube ich, skandinavisch. Also nicht einfach nur eine niederdeutsche Form von einem Namen wie zum Beispiel Lennart oder so. Das ist ja auch ein total häufiger Name, sondern wirklich ein skandinavischer Name. Ich weiß aber leider nicht genau, ob jetzt Dänisch, Schwedisch oder irgendeine andere Sprache noch. Aber ich kenne auch Leute, die Kjell heißen. Ja.
Ich wollte gerade sagen, also ich wohne ja jetzt in Eutin. Ist ja zwischen Lübeck und Kiel.
Ja.
Und Lennart tatsächlich, ja, kenne ich sogar jemanden. Kjell mit D hinten nicht, aber ich glaube, Kjell ist mir dann schon eher untergekommen. Genau, aber so, aber ist ja schön, ne, wie es halt so, wie sich die Namen so verteilen und ja.
Genau, Kjell, den mit zwei L am Ende, den Namen gibt es auch, das ist halt eine andere Namensform.
Und ich habe ja gelesen im Vorfeld über dich, dass du nicht nur Fantasy-Autorin bist, du unterrichtest auch an der Uni und hast Latein unter anderem studiert, richtig?
Ja, genau. Deutsch und Latein habe ich studiert auf Lehramt.
Wow. Also ich gehe mal davon aus, weil es dir Spaß macht und nicht, weil du gezwungen wurdest.
Ja, das stimmt. Ja, vor allem Latein fand ich dann doch richtig toll. Aber ich weiß, ich bin da mit dieser Leidenschaft für Latein, also da, die teilen nicht so viele Leute.
Ist eine schöne Sprache.
Ja, aber das ist das Schöne, wenn du Latein studierst, da sind dann ganz viele Leute, die auch Latein cool finden.
Das stimmt. Und habe ich das dann richtig erkannt? Die Zaubersprüche, die in dem Buch Verwendung finden, die sind dann lateinisch, oder? Oder ist es vielleicht so abgewandelt? Also ich habe dann einfach mal geguckt, okay, ich gebe den Spruch jetzt mal ein beim Pons-Übersetzer und oh ja, es klingt irgendwie sinnvoll.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich Latein. Ich hoffe auch grammatisch korrektes Latein. Also ich bin ziemlich sicher, dass es grammatisch korrektes Latein ist. Ja, ich habe auch länger gearbeitet an der Uni und habe da auch Latein unterrichtet und da gehörte auch immer dazu, dass deutsche Texte auf Latein übersetzt werden. Also ich habe da ein bisschen Erfahrung in der Hinsicht und ich dachte mir so, hey, wenn ich es kann, mache ich das doch einfach mal.
Ja, ist ja auch ein bisschen einfacher, als sich jetzt irgendwie eine komplette Sprache irgendwie auszudenken oder so und es klang auf jeden Fall schon cool. Also wenn man dann einfach so eine Sprüche hat in einer anderen Sprache.
Das freut mich natürlich. Wobei es ja in so einer fiktiven Welt eigentlich nicht viel Sinn gibt, dass die Menschen Latein sprechen, denn eine andere Welt als unsere müsste ja eine andere Geschichte haben und demnach dann auch andere Sprachen. Aber naja, das ist eben doch relativ gängig, Zaubersprüche mal auf Latein abzulassen.
Ich muss sagen, ich fand das eigentlich echt passend. Es gibt ja so bestimmte Stellen, wo man Zaubersprüche auch quasi mitlesen darf und das Drumherum ein bisschen mitverfolgt und ich musste Kälter in einem bestimmten Moment sehr recht geben, gerade durch die Sprache wirkt das dann schon sehr, ja, dem möchte ich nicht persönlich begegnen.
Den Magiern?
Genau, ja. Hatte dann etwas sehr, für mich doch sehr Düsteres. Also war, ich fand es sehr passend.
Ah, okay. Ja, das finde ich immer interessant, wie Latein wirkt, wenn vielleicht nicht jedes Wort verstanden wird. Das habe ich schon häufiger gehört, dass das dann auch so eine mystische Wirkung hat. Für mich hat es das überhaupt nicht. Also für mich ist es einfach nur eine normale Sprache, die ich sehr schön finde und sehr interessant finde.
Also ich hatte ja auch ein bisschen Latein damals im Abitur, aber halt auch nur grob angeschnitten, weil Abitur halt, das nimmt man halt, ist halt nicht so viel im Studium. Und ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet, sondern ich lese dann einfach nur drüber. Und dadurch wirkt es dann auch sehr, ja, hat es dann halt quasi auch diese Ausstrahlung. Anstatt, dass ich mich da jetzt direkt hintersetze und versuche zu verstehen, was da eigentlich steht.
Ja, genau, das ist tatsächlich auch der Sinn der Sache. Ich habe es extra auch nicht übersetzt im Text, weil ich das auch nicht wollte. Also es lässt sich übersetzen, also wer das mal probieren möchte, kann das tun. Das sollte alles Sinn ergeben. Aber es ist eben extra nicht übersetzt geblieben. Und ich habe ja auch eine Hardcover-Ausgabe gemacht von dem Roman und die ist von Biel. Da stammt das Cover von der Künstlerin Michelle Stöhr, die übrigens auch die Kapitelzierden in dem Buch gemacht hat. Und auf diesem Cover sieht man noch mal ein paar lateinische Sprüche und auch die habe ich nicht übersetzt. Eben auch, damit es diese Wirkung hat.
Ja, und wie du sagst, also ich habe ja dann auch einfach neugierig, dachte ich mir so, okay, hat sie sich was Eigenes ausgedacht oder ne, ist es dann eventuell Latein? Und man, ne, man kann sich übersetzen, aber eventuell auch so ein bisschen denken aus dem Kontext heraus, was passiert gerade, ne? Also, weil meistens wird ja dann der ein Feuerball abgeworfen oder irgendein Toter zum Leben erweckt, eventuell. Also aus der Handlung kann man sich ja ungefähr denken, was hat die Person jetzt gemacht eigentlich? Und wahrscheinlich, du hattest gerade gesagt, für dich ist Latein halt, weiß ich nicht, wie jede andere Sprache. Also für dich hat es nicht diese Wirkung. Ist wahrscheinlich, ich könnte mir es so vorstellen, hättest du ja jetzt Englisch hingeschrieben, weil ich ja weiß, was es dann bedeutet. Verliert es für mich so total die Wirkung. Ich könnte mir jetzt auch nicht Französisch vorstellen. Das ist aber dieses Lateinische, ja, wie Jura sagte, tatsächlich hat das passt perfekt zu der Stimmung, die du in dem Buch geschaffen hast.
Das ist schön, vielen Dank. Cicero freut sich auch.
Ja, auch ein ganz oft, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, kommen wir doch mal von dem Düsteren zu etwas Leuchtendem. Wie kamst du denn auf die Idee, des Licht- bzw. des Sonnenglaubens?
Ja, ich fand es persönlich relativ naheliegend, denn die Inquisition verbrennt ja Menschen, dafür ist sie ja berühmt-berüchtigt. Sie steht also mit Feuer in Verbindung und naja gut, am Himmel hängt so ein großer Feuerball, der Licht spendet. Und deswegen finde ich persönlich die Verbindung Inquisition mit Sonnenglauben sehr naheliegend. Die kommt auch, soweit ich weiß, in ziemlich vielen Fantasy-Settings genauso vor. Also es ist
Ja.
jetzt keine spektakuläre Neuerfindung von mir. Zum Beispiel auch beim Rollenspielsystem Das Schwarze Auge ist die Inquisition auch den SonnenpriesterInnen irgendwie untergeordnet.
Da habt ihr ja beide sogar was gemeinsam tatsächlich, als ich so auf deine Seite geguckt hatte und auch im Nachwort, glaube ich, von Klinge und Blutmagie schreibst du ja, dass du, ich bin da jetzt absolut nicht drin im Thema RPGs. Machst, spielst und auf jeden Fall dachte ich mir so, halt, warte mal, Jura macht das doch auch. Auf jeden Fall irgendwas in die Richtung. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe davon gar keine Ahnung.
Ja, genau, das mache ich. Also sowohl Pen and Paper, RPG, also da weiß ich nicht, ob das jetzt das ist, was du machst, Jura. Und ich liebe auch einfach
Ja.
Gaming. Ah, cool.
Ja,
So.
beides. Alles gut, beides.
Genau. Gaming am PC oder an der Konsole liebe ich auch einfach.
Ja, ich hatte im Vorfeld nochmal Jura gefragt, so, was ist jetzt RPG ist? Und er kam so Textnachricht nach Textnachricht und mich schön aufgeklärt. Und falls du noch Fragen hast, ruf mich gerne an jetzt noch vor der Folge. Ich dachte mir so, ja, das können wir ja sonst auch kurz in der Folge besprechen. Und du ziehst dir ja aus den Spielen, glaube ich, auch so ein bisschen Inspiration. So hatte ich
Ja,
das
auf jeden Fall.
verstanden.
Ja, ist tatsächlich so. Also, so Spiele sind eine meiner größten Inspirationsquellen. Mein reales Leben ist ja auch nicht so spektakulär interessant, wie jetzt wahrscheinlich schon deutlich wurde. Ja, Klinge und Blutmagie, da merkt man das auch so ein bisschen. Einerseits ist es tatsächlich vom Schwarzen Auge beeinflusst und andererseits auch von verschiedenen Spielen, zum Beispiel von Diablo. Das hat jemand auch schon mal gemerkt und hat mir eine Nachricht deswegen geschrieben. Es ist jetzt aber nicht so, als würde ich da irgendwas eins zu eins übernehmen. Es ist halt nur leicht inspiriert.
Man kann ja auch nicht das Rad neu erfinden.
Nee, das wollte ich. Also man kann. Ich finde auch immer gut, wenn Bücher originell sind. Aber gerade bei diesem Buch wollte ich das auch gar nicht. Ich wollte mich da einfach auf die Geschichte zwischen diesen beiden Männern konzentrieren und wollte jetzt nicht noch einen extrem umfangreichen und komplizierten Weltenbau drumherum setzen. Das
Ja,
war
ja.
einfach für den Roman nicht mein Plan.
Und ich finde gerade, wo du sagst, sich auf die Geschichte der beiden Männer konzentrieren. Ich habe es jetzt in der Zusammenfassung nicht angebracht, aber die beiden sollen zusammenkommen tatsächlich. Während des Lesens dachte ich mir so, Ja, also wir sehen da so die Versuche, dass die halt irgendwann da so, da passiert was. Die Chemie ist nicht nur abstoßend, aber ja, wie ist es dir denn beim Schreiben so ergangen? Haben sie sich wirklich schwer getan, zusammenzufinden? Oder dachtest du, okay, für die Spannung muss ich sie immer wieder voneinander fernhalten, weil es braucht ja ein bisschen viel Zeit, bis sie dann so richtig zusammenkommen. Also da ist immer wieder was, aber ja, es ist jetzt nicht ab der Hälfte so zack, bäm, die krasse Liebesgeschichte.
Also ich hatte keine Probleme damit, die Figuren zusammenzubringen. Wie du gesagt hast, die Chemie zwischen beiden stimmte auf jeden Fall. Das Interesse war auch da. Was halt zwischen den beiden steht, sind die Vorurteile, die sie dem der jeweils anderen Personen gegenüber haben. Es ist halt eher eine Slow-Burn-Romance, würde ich sagen. Ich glaube auch, dass es für LeserInnen eben auch einfach interessant ist, wie die Charaktere dann zusammenkommen.
Also tatsächlich habe ich ja selber gemerkt, wie man da einfach dran ist, wenn man denkt sich so, okay, jetzt passiert wieder etwas, was vielleicht so das Vertrauen nicht erschüttert, aber ja, wo man sich denkt, okay, ist das wirklich, ist die Person so, wie ich glaube, wie sie ist? Und das ist natürlich auch nochmal so ein Spannungsfaktor. Neben dem natürlich, okay, können die beiden das aber schaffen, diesen Dämon zu besiegen? Und ja, war also sehr gelungen, dieser Aufbau der Charaktere. Und du deutest den Sex in den Büchern nur an. Und ist das, weil du den einfach nicht ausgeschrieben magst, weil du sagst, naja, die landen sowieso nur in der Kiste, da passiert jetzt nicht viel? Oder fandest du es einfach hier nicht unbedingt passend?
Ich höre das häufiger, also und zwar witzigerweise über die gleichen Bücher. Einmal, da war ja irgendwie gar keine Sexszene drin, warum denn nicht? Und so die andere Position ist so, Mann, warum war denn da bitte so viel Sex in dem Buch? Und wie gesagt, das sind Rückmeldungen, die zu demselben Buch gehen, kommen, die sich auf dasselbe
Okay.
Buch beziehen. Und ja, da frage ich mich halt tatsächlich, was ist denn jetzt eine Sexszene und was ist keine Sexszene? Und ich glaube, das hängt so ein bisschen. Also ich glaube, es ist einfach eine subjektive Sache. Denn also für mich persönlich ist es, hat es zumindest eine ausgeschriebene Szene, das Buch.
Ja.
Was ich halt nicht mache, ist so Körperteile beim Namen nennen. Ich finde, ja, ich habe da, also ich finde das aber gut tendenziell. Also wenn andere das schreiben, lese ich das auch gerne, aber ich selber schreibe es normalerweise nicht, weil ich es persönlich einfach ansprechend finde, wenn du dir da mit deiner Fantasie alles Mögliche ausmalen kannst. Also wenn, was für mich jetzt keine Sexszene wäre, wäre eine, wo ausgeblendet wird. Gibt es auch, aber nicht in diesem Buch.
Genau, also ich fand es nicht zu wenig, ich fand es nicht zu viel. Es war einfach, also für mich hat es so super gepasst. Das fand ich, also wirklich so, die Story liegt auf den Charakteren und wie sie sich entwickeln. Und ja, wir wissen, okay, sie wandern ins Bett und haben so kurzen Einblick, aber ist jetzt nicht, dass wir da 5 bis 10 Seiten einmal rammeln durchs Bett zu lesen bekommen.
Ja, ist natürlich auch so ein bisschen eine Genrefrage. Also es gibt ja das Genre Erotik, was sich auch viel mit auch dem Gay Romance Genre zum Teil überschneidet. Aber bei mir ist es eben mehr so das Genre Dark Fantasy, das sich überschneidet.
Und das ist ja jetzt auch, du hattest ja schon angesprochen, ne, dass es ja eigentlich, weiß ich nicht, üblich ist oder, ne, also, oder an sich ist es jetzt nicht so, dass in der Fantasy-Welt dann unbedingt Latein gesprochen wird. Eigentlich, wenn man eine ausgedachte Fantasy-Geschichte hat, dann ja eigentlich auch eine eigene Sprache. Und ja, auch in Klinge- und Blutmagie bewegen wir uns ja in einer Fantasy-Welt. Hast du da, wie stellst du dir das vor? Also hast du einfach so eine Landkarte im Kopf und weißt, da ist der Ort, der Ort, der Ort, die sind so viele Kilometer voneinander entfernt, sieht so und so aus? Oder zeichnest du dir das auch auf? Also bastelst du dir dann eine Landkarte oder hast du dann, weiß ich nicht, so eine Weltkarte vor dir und denkst, okay, im Buch sind es Fantasieorte, aber eigentlich verwendest du ja eine Weltkarte dafür, also irgendein Land hier oder Deutschland und dann irgendwelche Städte, um da nicht durcheinander zu kommen oder um einfach so eine Vorstellung zu haben. Oder schreibst du es dir einfach nur auf?
Ich verwende normal keine Karte, muss ich ehrlich sagen, weil ich, also ich habe auch eine total schlechte Orientierung. Ich finde mich auch schon allein in der Stadt, wo ich wohne, nicht immer zurecht. Als ich hergezogen bin, habe ich zu meiner eigenen Wohnung nicht mehr zurückgefunden. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Naja,
Oh
wie
je.
auch immer, ja, also mir hilft es einfach nicht bei der Orientierung. für mich ist es am praktischsten, ich mache mir nur Notizen dazu oder ich verwende eben eine ganz grobe Karte. Bei dieser Geschichte war es noch so, dass ich da mal vor ganz, ganz langer Zeit, da war ich noch ein Kind, mal so eine Fantasiekarte von einer Welt gezeichnet habe. Und in dieser Welt habe ich dann später diese Geschichte angesiedelt, also viele, viele zig Jahre später, und habe noch so ganz grob im Kopf, was es so für Länder gibt. Jo, wie zum Beispiel Jerim mit seiner Tundra.
Ja. Und was war denn eigentlich zuerst da? Die Charaktere oder die Idee der Geschichte, so böser Dämon wurde beschworen und zwei, die sich hassen, müssen jetzt gegen ihn kämpfen? Oder vielleicht was ganz anderes?
Da ist tatsächlich, da kommt die Sache ins Spiel, dass ich gesagt habe, es ist vom Schwarzen Auge ursprünglich inspiriert. Es ist auch schon wieder sehr lange her, aber da habe ich in einem Projekt mitgearbeitet für das Schwarze Auge, also für dieses Rollenspielsystem. Das Projekt wurde nachher zwar nicht umgesetzt, aber ich hatte da einen Beitrag geschrieben über einen Dämon. Und während ich diesen Beitrag über diesen Dämon geschrieben hatte, bekam ich diese Geschichte in den Kopf, dass also ein Schwarzmagier und eine Weißmagierin in der ursprünglichen Version gegen diesen Dämon zusammenkämpfen. Und ja, die Geschichte lag dann, also diese Idee lag eine Weile in meinem Kopf herum und irgendwann habe ich es wieder rausgeholt und mir gedacht, ist doch irgendwie eine spannende Idee, ich schreibe das mal.
Ja, also auf jeden Fall sehr spannend.
Wo wir ja schon gerade bei Charakteren sind, wer ist denn dein absoluter Lieblingscharakter?
Das ist Bertie. Aber ich fürchte, ich kann gar nicht erzählen, wieso, ohne zu spoilern.
Ja, das wird
Okay,
schwer.
das kam jetzt unerwartet. Damit habe ich nicht
Das
gerechnet.
stimmt.
Liegt es vielleicht daran, dass du, also welche Gedanken du dir gemacht hast, als du ihn geschrieben hast, oder vielmehr, wie er einfach reagiert und wie er drauf ist?
Ja, genau, das ist es. Also Bertie ist ja der Antagonist. Das weiß man ja erstmal auch gar nicht. Es scheint ja, als wäre der Dämon der Antagonist. Aber der eigentliche Antagonist ist Bertie von Hohenheim. Und ich finde ihn eben als Figur irgendwie total relatable. Also er ist nicht cool, er kann nichts. Alle haben irgendwie immer ihn das spüren lassen. Und jetzt ist er in so einer Situation. Da ist er was wert, da geben Leute was darauf, was er sagt. Da ist er wichtig. Da kann er versuchen, seine Ideen umzusetzen. Und dann kommt irgendwie, ja, und dann kommt Nino und macht ihm das alles kaputt in seinen Augen. Und er will sich dagegen verteidigen und will Nino fertig machen um jeden Preis. Also ist jetzt ein bisschen blöd, wenn ich sage, das ist relatable. Aber so als Person, wo man selber so das Gefühl hat, man ist irgendwie der Durchschnitt, man ist nicht cool, du kannst selber nichts reißen. Also ich glaube, so einige Menschen haben ab und zu schon mal den Wunsch, es einfach denen zu zeigen, die immer besser waren als man selbst, die immer bevorzugt wurden.
Normalerweise, das, was du beschrieben hast, von wegen erst nichts können und dann der alles rausreißt, ist ja meistens dann, dass es nicht der Antagonist ist, sondern genau andersrum. Dass es quasi der Held in der Geschichte ist. Das ist halt immer so ein unscheinbarer, nichtskönnender Charakter, wo du dir denkst, oh, der hat eh nichts drauf und plötzlich macht Schnips und er rettet die ganze Welt und du fragst dich, warum.
Genau, ja, da hast du eigentlich total recht. Aber ich glaube,
Ja,
das
ne?
ist für Bertie auch einfach so, der ist der Held in seiner eigenen Geschichte. Und Nino ist halt der
Ja.
Antagonist oder Kjeld. Also klar, ist der Inquisitor für die Schwarzmagier der Antagonist. Die wollen die Inquisition, will sie umbringen, will sie abschlachten. Also man kann es verstehen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, also dadurch fand ich den aber auch bei seiner Art so unfassbar unsympathisch.
Er ist
Ich meine,
mega
perfekt.
unsympathisch. Er ist halt echt so eine miese kleine Ratte.
Ja.
Aber also ich kann irgendwie nachvollziehen, wie er darauf kommt. Also wie er zu seiner Motivation kommt. Ich hatte echt Spaß, ihn zu schreiben. Er hat jetzt nicht so
Ja.
viel Screentime, aber naja, ich hoffe, er nutzt sie
Gott.
gut. Er ist einfach, also er ist wirklich mies. Er hat nichts drauf, er ist nicht cool, macht keine coolen Gesten, rettet nicht die anderen Leute. Er schaut nur, dass er selber gut wegkommt.
Aber also da finde ich das eigentlich auch gerade wieder so spannend, also noch eine weitere Ebene in dem Buch, die ich für mich gar nicht so wahrgenommen habe, weil ja, wir haben hier Kjeld und Nino, die das Gute darstellen, auch wenn zwischen den beiden ja, ne, Zerwürfnis und also Naja, und haben dann halt diesen Dämon und seinen Kult gegenüber, aber dass es eben auch andersrum ist. Daran habe ich, also klar, es ist so schwarz-weiß, aber dass es halt auch umgekehrt ist, so für die aus meiner Sicht schwarz sind, ne, das Dunkle, für die sagen, ja, aber ihr anderen seid meine Feinde. Das ist, ja, macht es irgendwie nochmal spannender irgendwie, wenn man jetzt noch so einen Rückblick so nochmal drüber nachdenkt, weil es ja auch Situationen gab, also wo ja auch Nino nochmal so mit seiner Meinung ins Schwanken geraten ist, so okay, ne, was tun die hier eigentlich und ja, ich meine, Berti ist Berti, ja, unsympathisch hoch drei, aber ich meine, du sagst, relatable, klar ist er unsympathisch, auf der anderen Seite ich mir so, ja, wer kennt, man muss sich ja nicht immer komplett in einen Charakter hineinführen können, aber es gibt ja immer so Züge, wo man sagt, kann ich absolut nachvollziehen, ne, so du wirst von allen Seiten, wird auf dich hinabgeschaut und, ne, man sagt dir, du bist nichts oder du kannst nichts und so weiter und jetzt hast du plötzlich die Chance, ne, dir, ja, da an Macht zu kommen, wer würde sie jetzt nicht ergreifen?
Ja, genau. Ja. Also für mich sind das die Aspekte, die ich selber auch bei dem Roman zu schreiben interessant fand. Also erstmal diese Frage, wer ist hier eigentlich gut, wer ist eigentlich böse? Also wir sind in der Perspektive von Nino und Kjell drin. Und klar, aus ihrer Perspektive sind sie irgendwie die Guten. Aber Nino schleicht sich ja bei diesem Schwarzmagierkult rein und bekommt dann nachher tatsächlich auch Zweifel. Wer ist jetzt eigentlich gut? Wer ist jetzt böse? Und wie böse bin ich eigentlich selber? Hm. Denn Nino kann sich ja ganz gut mit den SchwarzmagierInnen identifizieren, weil er ja selbst auch von diesem Problem betroffen ist, dass die Inquisition eben nicht alle Arten von Magie anerkennt oder duldet.
Ja, ja.
Und auch Kjeld ist ja hat zwar einen weißen Umhang an, der ja auch irgendwie immer ziemlich, ziemlich dreckig wird im Laufe der Handlung, aber auch Kjeld ist definitiv keiner von den rein Guten. Es gibt ja auch so eine Szene, wo Nino ihn fragt, wie viele Untote er schon getötet hat oder so. Wie ist das? Ich muss nochmal überlegen. Also, sie haben gegen Untote gekämpft und Nino fragt, ob er sich sicher sei, dass sie untot gewesen wären. Mhm. Und Kjeld sagt, ja. Zu 95%. Also, ja. Würde auch Leute töten, bei denen er nicht ganz sicher ist, beziehungsweise hat es gemacht.
Ja, da ist dann so der Umhang. Deshalb ist es auch so toll, um wieder auf das Cover zurückzukommen, er ist halt nicht strahlend weiß abgebildet. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie lange sein Umhang eigentlich wirklich weiß bleibt. Ziemlich schnell auf der Reise, als er dann ja Rache nehmen möchte, gerät er ja schon in Gefahren. Genau, also von daher ist weiß eigentlich auch eine echt unpraktische Umhangfarbe, ne? Auch wenn wir hier so Licht und Sonne haben. Aber für total. Den Kaffee irgendwie eigentlich unpraktisch. Aber zeigt dir dann auch wieder so, gerade im Kampf, wenn sie dann so befleckt sind, ne? Sie denken zwar, dass sie für was Gutes eintreten, aber nachher, ne, wenn er sich nur zu 95% sicher ist, töten sie auch zwischendrin Unschuldige.
Genau. Das ist ja auch so das Genre Dark Fantasy, da hast du ja auch oft keine strahlenden HeldInnen als Hauptfiguren.
Ja. Und in vielen RPGs ist es dann auch so, dass du quasi eine Entscheidung triffst mit dem kleineren Übel, sag ich mal. Mhm. Ja, da musste ich auch gerade dran denken.
Genau. Ja, also wer gerne Games spielt, Baldur's Gate 3, ein ganz großer Tipp, kennt ihr wahrscheinlich schon. Da gibt es ganz viele solche Situationen.
Ist es auch das, was ich an Dark Fantasy fasziniert, dieses Schwarz-Weiß und deshalb, dass du das quasi auch in deinen Büchern verwendest?
Ja, unter anderem tatsächlich finde ich das total interessant. Ich bin generell irgendwie so ein Fan von düsteren und morbiden Themen. Ich kann nicht genau sagen, wieso das so ist. Das war nur schon immer so. Also solche Stoffe haben mich schon immer irgendwie angezogen. Ich beschäftige mich auch sehr gern mit menschlichen Abgründen, mit moralisch grauen oder dunkelgrauen Charakteren.
Nur nicht weiß.
Doch, auch tatsächlich mit weißen, aber dann so den, also mit den strahlenden HeldInnen, aber dann geht es mir eher auch so um den Aspekt, was sind so die Opfer, die du bringen musst dafür, um so ein Held zu sein. Die Thematik habe ich zum Beispiel in Dornenritter ganz relativ ausführlich bearbeitet. Ich finde auch so mega interessant, dass sich in Fantasy halt so abstrakte Prinzipien eine Gestalt geben lässt. Das klingt jetzt wahrscheinlich auch noch so extrem abstrakt. Aber zum Beispiel der Dämon, der jetzt hier auch vorkommt in Klinge und Blutmagie, der ist auch eine Art abstraktes Prinzip. Also wenn man beim Lesen genauer darauf achtet, der steht zum Beispiel so für Stillstand und Vergänglichkeit und auch so für die Situation, in der sich die Charaktere zum Teil befinden, vor allem Kjeld. Also dieses Symbol mit den Blüten, mit den vertrockneten Blüten zum Beispiel, zieht sich ja durch den Roman durch und ist ja ein ganz charakteristisches Merkmal, also charakteristisches Symbol für Vergänglichkeit. Der Dämon wird ja auch der Schnitter genannt. Also gibt es so Verbindungen zum Schnittertod etwa. Und das sind eben so Sachen, die kommen in der Realität logischerweise nicht vor. Also es läuft kein Sensenmann herum und mäht Blumen, also kein Gerippe mit Sense läuft herum und mäht Blumen ab. Aber im Roman sieht es anders aus. Da kannst du das auftreten lassen.
Ich stelle mir das gerade sehr witzig vor. Also es wäre dann die humorvolle Art und Weise,
Ja.
wie er dann so der Sensenmann seinen Garten jätet.
Ich glaube, zu finden bei Terry Pratchett oder so.
Ja, bestimmt, bestimmt.
Aber da muss ich gestehen, das finde ich so toll in unserem Podcast. Also ja, ich lese total gerne Bücher. Ich mag es auch drin abzutauchen und mal so nach Motiven zu suchen. Aber manchmal finde ich sie doch nicht oder ich bin dann zu sehr mit dem anderen beschäftigt. Und dieses, also ich habe diese verwelkten Blumen wahrgenommen, auch gerade auch diesen Stillstand. Also es ist ja einfach, sobald er dich berührt, ist du zerfällst zu Staub. Du hast, also Nino ist einfach in der glücklichen, was heißt glücklichen Position. Er hat es überlebt, die erste Berührung, was ja nun, ich glaube, sonst niemandem gelungen ist. Und ich habe diese Blumen wahrgenommen, aber tatsächlich nicht daran gedacht, dass es nochmal eine Verdeutlichung oder eine Verbildlichung einfach dieses Zerfalls ist oder des Todes und dieses, ja, deshalb, und dass du es jetzt nochmal sagst, ist einfach nochmal eine Ebene mehr für dieses Buch einfach. Und ich hoffe einfach, dass diejenigen, die es noch nicht gelesen haben, aber jetzt neugierig auf das Buch sind, das so für sich mitnehmen können und es vielleicht dadurch nochmal ein bisschen bildhafter wird, sage ich mal. War es so schon? Ja, aber ja, das nochmal greifbarer macht.
Das freut mich auf jeden Fall total, dass du das sagst. Ich finde auch generell in Fantasy kann man sehr gut diese sehr alten und gängigen Symbole auch einfach verwenden, wie etwa den Schnittertod oder auch andere Symbole. In Dornenritter habe ich ja zum Beispiel den Baum ganz stark als Symbol verwendet. Das sind alles nicht meine Erfindungen. Also diese Symbolik gibt es schon längst, aber ich finde, die lässt sich einfach sehr gut aufgreifen, weil wir alle so auch mit der vertraut sind und auch sie zum Teil einordnen können. Ich glaube, selbst wenn wir das gedanklich nicht tun, die Assoziation ist immer da beim Lesen.
So, aber könntest du dir denn auch vorstellen, abseits von Fantasy Bücher zu schreiben oder geht es gar nicht?
Also ich kann es mir nicht so gut vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Ich würde das in Erwägung ziehen, wenn ich mit dem Schreiben wirklich viel Geld verdienen müsste. Da verkaufen sich ja Fantasy-Bücher deutlich schlechter als Bücher, die halt in der Realität oder was auch immer in diesen Büchern Realität ist, spielen. Für mich ist Fantasy einfach die Sache an sich. Also ich habe Realität in meinem realen Leben und das reicht mir eigentlich. Ich find's toll, Fantasy zu lesen, Fantasy zu schreiben und Fantasy-Spiele zu spielen und Fantasy-Serien zu gucken und alles Mögliche. Also auch da spricht mich eigentlich nichts an, was mit der Realität so richtig in Verbindung steht, außer jetzt wird es ein bisschen peinlich, nämlich Real Crime. Dafür habe ich eine Schwäche. Nee, True Crime heißt es, damn.
Genau.
Realität, Real Crime.
Wäre auch nicht verkehrt in dem Sinne. Da habe ich mich gerade überlegt, weil du ja meintest, so, okay, gerne Abgründe, so Grautöne, dass es theoretisch ja dann auch mit einem Krimi oder mit einem Thriller klappen könnte, ne? Also, dass man nicht nur den Mörder, die Mörderin auf der einen Seite hat, sondern vielleicht ein Detektiv oder jemand, der das aufklärt, der auch nicht gerade so rein weiß ist, sag ich mal.
Ja, das könnte vielleicht was sein. Ich hatte das auch schon mal überlegt. Aber das Problem ist bei mir so ein bisschen bei dem Krimi-Genre, zu dem glaube ich auch Thriller gehören. Da muss ich jetzt leider sagen, dass ich total unwissend bin, weil ich Krimis und Thriller nicht so gerne lese und deswegen auch tatsächlich fast überhaupt keine gelesen habe. Also ich finde es halt irgendwie so ein bisschen langweilig, dass halt am Anfang das Verbrechen passiert und am Ende wird das Verbrechen aufgeklärt. Also du weißt quasi, wie es ausgeht.
Obwohl das ja eher beim, na gut, ein Krimi, du hast den Fall und der wird aufgelöst. Das ist so das Ende. Deshalb bin ich da auch nicht so ein großer Fan von. Thriller sind ja noch was anderes, weil du da auch manchmal die Perspektive des Mörders erfährst und da halt auch, ja, ne, so zwischen Spiele sind, sag ich jetzt einfach mal, die eher ins Dunklere abdriften. Meistens sind sie auch eher brutaler. Also da ist natürlich, am Ende geht es eigentlich auch darum, den Mord aufzuklären. Ich überlege gerade, gibt es auch Thriller, wo das ist. Ich lese sie auch nicht so oft, muss ich ehrlich gestehen.
Ich glaube, ich habe wirklich noch nie einen Thriller gelesen. Deswegen kann auch gut sein, dass ich hier nur Bullshit erzähle.
Nein, tatsächlich fällt mir gerade ein, ich habe einen gelesen, den fand ich richtig, richtig gut. Das ist schon 15 Jahre her, glaube ich. Den habe ich als Jugendliche gelesen. Und da bin ich auch zum ersten Mal, jetzt ist kurz abschweifen von deinem Buch tatsächlich.
Gerne.
und zwar sind das mehrere Perspektiven. Ich hatte gezählt damals, ich glaube, es waren Pi mal Daumen 6 oder 8. Wir haben 4 StudentInnen oder gerade mit dem Studium fertig, die eine eigene Firma gründen. Dann haben wir die Perspektive von danach. Also da wird der Leser, die Leserin direkt mit der Du-Perspektive angesprochen. Ganz im Ernst, eine Perspektive, die, glaube ich, richtig viele Kacke finden. Ich liebe sie. Ich liebe sie total. Also es ist für mich eine Perspektive, die ich selber gerne, wenn ich mal schreibe, auch schon verwendet habe. Gerade im Thriller, so, ne, du machst jetzt das und das. Das war dann die 5. Perspektive. Dann gab es noch eine, wo man einen Blick in die Zukunft bekommen hat. Das wäre dann die 6. Und ich glaube, dann war noch eine von einem Gegenpart gewesen. Und so spannend und am Ende muss ich ehrlich gestehen, ich glaube, weil da gab es niemanden, der den Fall aufgelöst hat. Wir hatten diese 4 StudentInnen, wir hatten ein Pärchen, die der Gegenpart waren. Es wurden Leute gemordet und am Ende gab es einen Rachezug. Aber es gab jetzt nicht, okay, da taucht die Polizei auf und die löst das Ganze auf. Und das war so spannend. Das Buch heißt Sorry. Gibt's, weiß ich gar nicht, ob es das noch neu gibt oder mittlerweile nur noch gebraucht, von, oh, ich finde den Namen auch so, Driven Katzoran, ich bin mir gerade unschlüssig. Auf jeden Fall, das ist tatsächlich für mich ein Thriller, absolut genial, so viele Blickwinkel und trotzdem kommt man nicht durcheinander, Spannungsaufbau bis zum Schluss, weil man ja auch nicht weiß, ich werde die ganze Zeit angesprochen, aber wer erzählt das, also wer spricht mich denn da so an? Und wie gesagt, da haben wir tatsächlich nicht so ein, na klar, ich möchte mal wissen, passiert Gerechtigkeit in dem Sinne, ne? Und, ach, ich glaube, so eine dritte Person. Auf jeden Fall spannend, total spannend. Und das wäre dann so, also, ne, wäre ja wahrscheinlich dann sowas in die Richtung, was dir wahrscheinlich eher liegen würde, anstatt okay, wir müssen jetzt einen Fall lösen.
Mag sein, ja. Es klingt wirklich total cool, was du da erzählst. Also auch so ein bisschen nach experimentellem Schreiben, gerade wenn auch so die Erzählperspektive mit du gewählt wird. Also da muss die schreibende Person schon wirklich genau wissen, was sie da tut, damit das auch gut funktioniert. Und es scheint ja gut zu funktionieren. Also da ist wahrscheinlich ein Schreibgenie in der Arbeit gewesen. Ja.
Ich glaube, Thriller haben immer so ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, verwaschenes Ende. Die sind weder richtig gut, noch enden die richtig böse, wo wir gerade bei der Frage waren. Es fällt mir nur auf, ob Film oder Serie oder Buch, es ist meistens so, ja, doch, doch. Du hast gesagt, du hast quasi schon zu viel Realität in der Realität, deswegen Dark Fantasy schreiben. Wie sieht es denn beim Lesen aus?
Da lese ich ein bisschen mehr. Also ich muss auch sagen, dass ich da, wenn es um realistische Themen geht, hauptsächlich Sachbücher lese. Also ich lese total gerne Sachbücher. Einfach deshalb, weil ich die meiste Zeit zum Lesen habe, bevor ich schlafe. Also ich habe tagsüber einfach super wenig Zeit. Und wenn ich Zeit habe, stecke ich die lieber ins Schreiben. Aber vom Einschlafen habe ich auch immer Zeit zu lesen. Und dann lese ich einfach gerne Sachbücher. Oft auch so zu Themen, die mich halt nicht persönlich direkt betreffen, wie, was weiß ich, Dinosaurier oder Quantenphysik oder sowas. Ich bin großer Dinosaurier-Fan. Aber ansonsten lese ich gerne Fantasy, also gerade von Self-Publishing-KollegInnen lese ich gerne was. Und auch Science-Fiction lese ich ganz gerne mal.
Und hast du denn da so ein aktuelles Lieblingsbuch gerade oder eine Geschichte, die du gerne hier unseren LeserInnen, ZuhörerInnen empfehlen würdest?
Da muss ich jetzt mal nachdenken. Moment. Es ist echt nicht so leicht, weil ich wirklich viele viele Sachbücher gelesen habe. Also, und die letzten Bücher von dem Autorenduo, was ich sonst empfehlen würde, habe ich jetzt nicht gelesen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich sie empfehlen kann. Aber ich kann dir eine Serie mal empfehlen. Moment. Dann muss ich nicht irgendwie sagen, dass alle Bücher von dem Duo gut sind. Man muss sich nämlich mal gucken. Ich fand nicht alle gleich gut gelungen. Eine Serie, die mir richtig gut gefallen hat, war die Aurelian-Serie von Yuki Stern und Gabriel Elijah. Ich weiß leider nicht, wie man ihn ausspricht. Handelt von einem Meermann und seiner Waffe. Ich fand es wirklich super. Es ist total originell und witzig und auch düster und sehr spannend.
Hast du Meermann gesagt?
Ich habe Meermann gesagt, ja.
Das einfach, ich finde auch Meermänner und Unterwasser-Themen finde ich auch total interessant. Okay, den Tipp merke ich mir.
Ja, merke ich gerne. Genau. Ansonsten immer empfehlenswert, auch Dark Fantasy sind ja die Galgenmärchen von Nora Bensko. Aber die sind sicher auch schon allgemein bekannt. Die Autorin ist ja jetzt mittlerweile auch bei Knauer zum Beispiel gelandet und hat da veröffentlicht.
Da hast du ja, ich hatte geguckt gehabt bei Amazon, was du dann noch veröffentlicht hast, und da ist ja von dir auch ein Buch erschienen und ich überlege gerade, oder war das, nee, es war Knauer gewesen, ne?
Genau, sogar zwei sind da erschienen, aber ich glaube, das andere fällt immer so ein bisschen durchs Raster, weil ich das unter einem anderen Pseudonym rausgebracht habe.
Genau, perfekte Überleitung, weil ich halt auf deiner Website gesehen habe, dass du noch zwei weitere Pseudonyme hast. Und dann habe ich die gegoogelt und habe gesehen, das sind auch jeweils Fantasy-Romane. Warum hast du dann drei Pseudonyme?
Also tatsächlich habe ich nur zwei Pseudonyme. Eins davon ist mein realer Name, und zwar der, okay, der auf den Schwarze-Auge-Romanen draufsteht. Die habe ich unter meinem richtigen Namen veröffentlicht und das werde ich auch tun, wenn ich jetzt die nächsten Romane rausbringe, beziehungsweise überarbeitete Versionen von den alten. Aber das ist eine andere Sache. Ansonsten war es wohl so, dass Flügel aus Asche, den Roman hatte ich ja herausgebracht als erstes unter diesem Pseudonym, was ich jetzt verwende, der lief wohl nicht gut genug für den Verlag und deswegen wollten sie, dass ich bei dem anderen Roman ein anderes Pseudonym nehme, sonst hätte ich einfach dieses behalten.
Ah, okay. Und könntest du dir vorstellen, also noch weitere Romane beim Verlag unterzubringen oder bist du jetzt lieber Self-Publisherin?
Also für mich ist es nicht mehr drin, Romane bei einem Großverlag unterzubringen, weil ich keine Agentur habe. Also nur in sehr, sehr seltenen Fällen gelingt sowas ohne eine Agentur. Ja, das ist auch so ein bisschen ein wunder Punkt bei mir. Aber nichtsdestotrotz bin ich super gerne Self-Publisherin.
Ich meine, dadurch hast du ja dieses tolle Cover für Klinge und Blutmagie. Wer weiß, ob das im Verlag tatsächlich so durchgegangen wäre. Also wenn ich mir jetzt so die gängigen Cover ansehe, als Buchhändlerin habe ich ja viele vor der Nase und habe ja viele Vorschauen, glaube ich, sehe ich jetzt nicht, dass ein Verlag tatsächlich diesem Cover zugestimmt hätte, wobei das eben, ich wiederhole mich, total toll aussieht.
Ja, ich liebe es auch total. Das finde ich beim Self-Publishing unter anderem halt so gut, dass du dir auch die Cover-DesignerInnen eben selber aussuchen kannst. Natürlich mit Grenzen, also die sehr beliebten DesignerInnen sind oft ausgebucht oder auch sehr teuer. Aber hier hatte ich wirklich richtig Glück bei dem Cover. Franzi ist übrigens mittlerweile ein totaler Cover-Star. Völlig zu Recht. Aber deswegen ist auch nicht mehr so leicht, dass ich bei ihr einen Auftrag unterbringe. Aber es gibt auch noch viele andere ganz tolle DesignerInnen, die auch andere Cover von mir gemacht haben, wie zum Beispiel Jacqueline Kropmanns oder Christine Giesel. Mit denen habe ich auch schon zusammengearbeitet. Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall eine Sache im Self-Publishing, die ich richtig gut finde. Also auch wenn du einen großen Verlag hast, ist es ja nicht zwangsläufig so, dass der sehr viel Geld ins Marketing oder ins Lektorat oder auch ins Cover steckt.
Ja, ja. Dann hätte ich eigentlich nur noch zwei Fragen an dich. Und zwar, wird es einen zweiten Band zu oder eine Fortsetzung zu Klinge und Blutmagie geben? Und worauf können wir uns als nächstes von dir freuen? Gott, ist der Satz richtig? Na gut. Ich glaube, in deiner Story auf Instagram hatte ich immer mal wieder so ein bisschen was gesehen. Du schreibst auf jeden Fall an etwas, aber ja.
Genau, also die Frage mit der Fortsetzung bekomme ich natürlich relativ oft, weil die Story ein offenes Ende hat, also nicht ganz offen, aber doch teilweise offen. Ich hatte mal überlegt, eine Fortsetzung dafür zu schreiben, aber momentan denke ich, dass das eher nichts wird. Also erstmal, weil ich mit dem Ende, so wie es ist, auch zufrieden bin. Ich persönlich mag es, wenn das Ende leicht offen ist und finde, dass die Lesenden doch ihre Fantasie ein bisschen bemühen können, um es für sich, wo es vielleicht noch nicht zu einem Ende gekommen ist, das ihnen gefällt, selber so im Kopf zu einem Ende zu bringen. Aber der andere Grund ist natürlich, dass ich jetzt auch schon wieder in anderen Projekten stecke. Ich habe eine Auftragsarbeit angenommen, eben fürs Schwarze Auge. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Das sind 4 Romane, von denen 3 überarbeitet werden und eine neu geschrieben wird. Und das ist das, was ich zurzeit vor allem schreibe. Da habe ich auch relativ sportliche Deadlines, also da muss ich mich ranhalten. Da denke ich, ist die Zielgruppe ein bisschen anders als für meine queere Dark Fantasy, obwohl es auch da Überschneidungen gibt. Aber das andere Buch, an dem ich arbeite, das nenne ich immer in der Story das Projekt Schwertkämpfer. Das heißt aber eigentlich natürlich ein bisschen anders. Und da, ja, da hoffe ich einfach, dass ich da fertig werde, am besten noch dieses Jahr, dass ich da zumindest den ersten Band herausbringen kann. Diesmal hat es 2 Teile. Also diesmal hat es wirklich eine Fortsetzung, beziehungsweise einen zweiten Teil.
Müssen wir dann mit einem Cliffhanger rechnen?
Ja, schon. Aber da beide Teile fertig sind, werde ich sie dann hoffentlich mit nicht so viel Zeit hintereinander veröffentlichen.
Okay, das ist dann tröstlich.
Ja, ich werde auch, wenn die Cover gezeigt werden, wahrscheinlich sofort auch beide Cover präsentieren. Die sind nämlich auch schon fertig. Joa, da bin ich auch schon ganz gespannt, was alle sagen. Also das ist wieder ganz, ganz düstere Dark Fantasy. Es spielt in so einem Setting, das ist so lose an die japanische Sengoku-Zeit angelehnt. Aber wie gesagt, nur lose. Es ist eine selbst erfundene Fantasy-Welt. Und es ist nicht irgendwie ein historischer Roman in keiner Hinsicht. Hauptfigur ist ein Schwertkämpfer, der in einem unterirdischen Tempel ein verfluchtes schwarzes Schwert aufhebt. So fängt's an.
Ja, ich bin da schon sehr gespannt, auch auf die Cover. Und ja, freue mich, was da noch kommt von dir. Dann sind wir auch für die erste Folge am Ende tatsächlich. Vielen Dank für die Einblicke in Klinge und Blutmagie und auch alles Fantasy drumherum. Aber wir sind ja noch nicht am Ende mit dem ganzen Interview, weil in der nächsten Folge wirst du uns ja 8 Fakten über dich verraten. Da bin ich auch schon sehr neugierig, was du dir da rausgesucht hast. Und für alle, die gerne so einen Einblick in Klinge und Blutmagie haben möchten, wirst du ja in der 3. Folge oder im Part 3 auch noch eine kleine Lesung geben. Genau, also wer halt von dem Buch und von dir, Kaya, noch nicht genug bekommen kann, sollte auf jeden Fall in die anderen beiden Folgen reinhören. Ansonsten sage ich erstmal für diese Folge vielen herzlichen Dank. Es war sehr spannend. Auch ich habe noch wieder was für mich mitgenommen zu dem Buch und sage dafür schon mal Danke und wir hören uns beim nächsten Mal oder beim nächsten Part.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ciao.
Tschüss.
Tschüss.